Leipzig, 18. April 1945. Kriegsende und Massaker von Abnaundorf. Ein Audio-Feature der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, April 2020. Der 18. April 1945. Das Kriegsende in Leipzig. Der Tag der Befreiung. Und gleichzeitig der Tag des letzten großen NS-Verbrechens, das als Massaker von Abnaundorf in die Geschichte eingegangen ist. 75 Jahre später gedenken wir der Opfer und der Überlebenden, aus deren Erinnerung wir zitieren möchten. Doch zunächst zum Hintergrund. 1943 wurde in Leipzig-Thekla das erste Leipziger Konzentrationslager errichtet, ein Außenlager des KZ Buchenwald. Zu diesem Zeitpunkt lief die Rüstungsindustrie in Leipzig auf Hochtouren und mehrere 10.000 zivile ZwangsarbeiterInnen und Kriegsgefangene waren hierher verschleppt worden, um in den Industriebetrieben zu arbeiten. In Leipzig befanden sich wichtige Standorte der deutschen Rüstungsindustrie, insbesondere der Luftrüstung. Durch die Nähe zum Flughafen Mockau und die gute Anbindung an das Eisenbahnnetz sowie an die Reichsautobahn siedelten sich viele Betriebe im Nordosten der Stadt an. Die Erler Maschinenwerke GmbH war der größte Luftrüstungsbetrieb in Leipzig und im Nordosten ansässig. Die Firma war 1934 im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums gegründet worden. Der Rüstungsbetrieb stellte für die Luftwaffe des Deutschen Reiches bis Kriegsende mehr als 11.000 Jagdflugzeuge des Typs Messerschmitt Bf 109 her. Damit waren die Erler Werke der zweitgrößte Hersteller dieses Flugzeugtyps im Deutschen Reich. Die Erler Werke hatten in Sachsen insgesamt 24 Produktionsstandorte, davon 4 in Leipzig. Ab 1941 beschäftigten die Erler Werke in Leipzig ausländische zivile ZwangsarbeiterInnen. Diese bekamen nicht die versprochenen Tariflöhne und konnten ihre Arbeitsverträge nicht kündigen. 1943 arbeiteten insgesamt ca. 16.000 Menschen unter Zwang für die Erler Werke. Das waren etwa 64% der gesamten Belegschaft. Da es der Firma jedoch immer noch an Arbeitskräften fehlte, um die Produktion der Jagdflugzeuge aufrechtzuerhalten, entschied sie sich 1943, KZ-Häftlinge aus Buchenwald zur Zwangsarbeit in den Werken einzusetzen. In Leipzig wurde ein Außenlager des KZ Buchenwald mit dem Namen Leipzig-Thekla eingerichtet, Tarnname Emil. Es umfasste 3 Lagerstandorte für jeweils etwa 1.000 männliche KZ-Häftlinge, die sich alle im Leipziger Nordosten befanden. Die Organisation sowie die Versorgung und Bewachung der Häftlinge oblag der SS. 1943 waren bei den Erler Werken in Leipzig bereits mehr als 2000 KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt. Unter ihnen waren Männer aus der Sowjetunion, Polen, Frankreich, Belgien und der Tschechoslowakei. Die KZ-Häftlinge wurden zur Zwangsarbeit in der Flugzeugproduktion sowie bei Bau- und Aufräumarbeiten außerhalb der Werksgelände eingesetzt. Im Erler Werk 3 im Leipziger Stadtteil Abnaundorf arbeiteten fast ausschließlich KZ-Häftlinge. Ihre Arbeit, die sie unter Aufsicht der deutschen Meister und Vorarbeiter auszuführen hatten, umfasste vor allem Tätigkeiten der Endmontage von Tragflächenteilen, Leiteinrichtungen und Fahrwerkaufhängungen. Sie mussten in Tages- und Nachtschichten je 12 Stunden ohne Ruhetag arbeiten. Geringe Essensrationen und fehlendes Schuhwerk erschwerten die Lebensbedingungen zusätzlich. Schwerkranke und arbeitsunfähige Häftlinge wurden nach Buchenwald zurückgeschickt und durch neue Arbeitskräfte ersetzt. Mehr als 100 Menschen starben im KZ Leipzig-Thekla. Weitere kamen bei alliierten Bombardements gegen die Rüstungsbetriebe ums Leben. Mit der Auflösung vieler Konzentrationslager im besetzten Polen kamen im letzten Kriegsjahr weitere 1000 KZ-Häftlinge in das Außenlager Leipzig-Thekla. Unter anderem aus dem Außenlager Gassen des KZ Großrosen. Das Lager war überfüllt. Alliierte Luftangriffe auf Leipzig trafen auch große Teile der Erler Werke. Im März 1945 waren mit Ausnahme von Werk 3 die meisten Produktionseinrichtungen zerstört. Es wurde kaum noch gearbeitet. Um ihre Verbrechen zu verwischen, bereiteten die Werksverwaltung und die SS die Auflösung der Lager vor. Am 13. April wurden etwa 1500 Häftlinge auf einen sogenannten Todesmarsch getrieben, zu dem tausende Männer und Frauen anderer Leipziger Konzentrationslager stießen. Der etwa 500 Kilometer lange Fußmarsch quer durch Sachsen kostete viele Häftlinge das Leben, doch einigen gelang die Flucht. Nach dem letzten Appell am 17. April waren 304 kranke, nicht gehfähige und sterbende KZ-Häftlinge unter SS-Bewachung in Leipzig-Thekla zurückgeblieben. 5 Tage später, als die Amerikaner schon vor den Toren der Stadt standen, wurden sie Opfer des Massakers von Abnaundorf. In Absprache mit der Gestapo, der Polizei und den Erlerwerken sperrten SS-Männer die verbliebenen Häftlinge in eine Baracke ein, übergossen diese mit Benzin und schossen sie mit Panzerfäusten und Maschinengewehren in Brand. Häftlinge, die aus der brennenden Baracke fliehen konnten, wurden mit Maschinenpistolen getötet. Einigen Häftlingen gelang unter Ausnutzung des dichten Rauchs die Flucht. Andere wurden in der unmittelbaren Umgebung von der Zivilbevölkerung erschossen oder erschlagen. Mehr als 80 Menschen kamen an diesem Tag ums Leben. Ihre sterblichen Überreste wurden eine Woche später auf dem Leipziger Südfriedhof beigesetzt. Für viele andere ZwangsarbeiterInnen und KZ-Häftlinge war der 18. April 1945 ein Tag der Freude, ein Tag der Befreiung. Wenige Stunden später erreichten US-amerikanische Truppen das Leipziger Stadtzentrum. Die Stadt ergab sich. Weiße Fahnen wurden gehisst. Der Krieg war zu Ende. Nicht nur für die Leipzigerinnen und Leipziger, sondern auch für mehr als 60.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge, die sich noch in der Stadt befanden. Ihre Versorgung und schnelle Rückführung in ihre Herkunftsländer hatte nun höchste Priorität. Wenige Stunden nach dem Massaker von Abnaundorf dokumentierte und filmte eine Untersuchungseinheit der US Army den Ort des Verbrechens. Diese Dokumente dienten als Beweismittel im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher und erlangten damit internationale Bekanntheit. Am Massaker von Abnaundorf waren nicht nur Mitglieder der SS beteiligt. Auch Angehörige der Leipziger Gestapo und des Volkssturms Schönefeld gehörten zu den Tätern, ebenso wie etwa 35 Männer des Erler Werkschutzes und Feuerwehrleute aus dem Erler Hauptwerk. Schon am 12. April 1945 hatte es Absprachen zwischen dem Leipziger Gestapo-Chef Fritz Anselmi, dem Polizeipräsidenten Generalmajor Wilhelm von Grohlmann und dem Personalchef der Erler Werke Walter Wendt über die Auflösung des Lagers und die Beseitigung der kranken Häftlinge gegeben. Auch der Betriebsdirektor der Erler Werke Arno Fickert war davon in Kenntnis gesetzt. Den Befehl zur Ermordung der KZ-Häftlinge unterschrieb SS-Obersturmführer Michaelis. Fast alle Täter wurden bis 1947 durch US-amerikanische Behörden ermittelt und zur Fahndung ausgeschrieben. Dennoch wurden die Verfahren erst 1975 eingeleitet. Die Ermittlungen dauerten mit zeitlichen Unterbrechungen bis 1990 und wurden schließlich eingestellt. Nur Walter Wendt kam 1947 vor Gericht und wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde später in 5 Jahre Haft umgewandelt. Schon im Januar 1946 wurde an der Theklaer Straße provisorisch ein Denkmal errichtet, das an die Opfer des Massakers von Abnaundorf erinnerte. 1958 wurde ein Obelisk errichtet und im Beisein von polnischen und französischen Überlebenden des KZ Leipzig-Thekla eingeweiht. Das Mahnmal von Abnaundorf ist seither zentraler Schauplatz jährlicher Gedenkveranstaltungen an die Leipziger Opfer des Nationalsozialismus. Im Folgenden zitieren wir aus Erinnerungen von Überlebenden des Massakers von Abnaundorf sowie aus Berichten einer deutschen Zeugin und der US Army.
Erinnerungen von André Rimbaud. André Rimbaud wurde 1922 im Nordwesten Frankreichs geboren. Während seines Studiums wurde er im September 1943 im Rahmen der sogenannten Aktion Meerschaum verhaftet. Der Deckname der SS für Menschenjagden in Frankreich und deren Deportation in die deutschen KZ. Als politischer Gefangener kam André Rimbaud zunächst ins Lager Compiègne-Royallieu und dann in das KZ Buchenwald. Am 27. Januar 1944 wurde er in das Außenlager der Erlerwerke in Leipzig-Thekla überstellt. Als das Lager am 13. April 1945 geräumt wurde, musste André Rimbaud mit etwa 1500 Mithäftlingen auf einen Todesmarsch quer durch Sachsen gehen. Erst am 9. Mai 1945 wurde er im tschechischen Feutowice von Soldaten der Roten Armee befreit. In seinem Erinnerungsbericht beschreibt er die letzten Tage im KZ-Außenlager Leipzig-Thekla. Mittwoch, 11. April 1945. Wir befinden uns im Lager Thekla-Heiterblick im Betrieb Erlerwerke. Die Amerikaner sind 60 Kilometer von Leipzig entfernt und versuchen, die Stadt einzukreisen. Die Russen verstärken ihren Vorstoß auf Dresden, das in dieser Nacht von der Royal Air Force sehr stark bombardiert wurde. Wir sind glücklich, die Befreiung steht nah bevor. Donnerstag, 12. April 1945. Um 10 Uhr morgens sind die Amerikaner 25 Kilometer nordöstlich der Stadt. Um 11 Uhr sehen wir zum ersten Mal die russische Luftwaffe. Freitag, 13. April 1945. Wie gewöhnlich bei der Arbeit. Das zivile Radio ist unterbrochen. Es gibt niemanden, der uns Auskunft erteilt. Sehr große Nervosität bei unseren SS und den zivilen Deutschen. Beim Essen fragen wir uns, ob dies die Befreiung ist. Aber nein, 14 Uhr muss das ganze Lager zum Appell antreten. Die Chefs kündigen den Abmarsch für 17 Uhr an. Wir erhalten 750 Gramm Brot, 20 Gramm Margarine, 50 Gramm Wurst, außerdem eine kleine, alte Decke. Eine Auslese wird durchgeführt. Nur die Gesunden gehen. Die Kranken und Müden bleiben und werden in Thekla untergebracht.
Reshat Jatzkowski war 1923 in Warschau geboren worden und von Beruf Elektriker. Infolge des Warschauer Aufstands wurde er im September 1944 verhaftet, in das Konzentrationslager Großrosen eingewiesen und nach wenigen Tagen in das Außenlager Gassen überstellt. Als das KZ Gassen angesichts der näher rückenden Roten Armee im Februar 1945 aufgelöst wurde, kam er mit etwa 600 weiteren Häftlingen in das KZ Leipzig-Thekla. Er war unter den 304 Häftlingen, die nach dem letzten Appell am 13. April 1945 im Lager verblieben, weil sie zu schwach oder krank waren, um auf den Todesmarsch zu gehen. In einer Zeugenaussage aus dem Jahr 1970 erinnert sich Richard Jatzkowski an das Massaker von Abnaundorf. Am 18. April gegen 12 oder 13 Uhr wurde uns wie üblich ein Mittagessen ausgeteilt. Nach dem Essen befahlen uns die SS-Leute, die Türen zu schließen und die Fenster zu verhängen. Es sind etwa 20 Minuten vergangen, als ein Leidensgenosse von der oberen Pritsche etwas den Fenstervorhang zur Seite geschoben hat und aufmerksam wurde, dass SS-Leute von der Wachmannschaft mit einem Handkarren ein Blechfass brachten. In so einem Fass brachte man sonst immer Suppe für uns. Er sagte uns, was er gesehen habe und meinte, dass wir wohl eine Zusatzportion Suppe bekommen werden. Nach einer Weile, als der Karren zur Mitte der Baracke geschoben wurde, bemerkte der Häftling, dass die SS-Leute mit Eimern eine klare Flüssigkeit aus dem Fass schöpften und damit die Baracke begossen. Er gab uns seine Beobachtungen weiter. Wir hatten aber Angst, von unten durch die Fenster zu schauen. Nach einigen Minuten vernahmen wir vereinzelte Schüsse. Es wurde in die Baracke hineingeschossen. Wir konnten durch die Ritzen genau das Aufleuchten der Geschosse sehen. Es ist uns klar geworden, dass das Lager jetzt endgültig liquidiert wird und wir vernichtet werden sollen. Die Insassen fingen an, laut zu schreien. Daraufhin fiel ein Feuerhagel von Maschinenwaffen auf uns herab. Es wurde von der Lagerseite auf die Baracke geschossen. Wir begannen, die Pritschen auseinanderzubrechen, um irgendeine Verteidigungswaffe zu haben und um hier herauszukommen. Die Türen und Fenster gingen von der einen Seite auf das Lager und die Deutschen heraus, auf der anderen Seite waren Fenster, die auf den Lagerzaun hinausgingen. Auf dieser Seite der Baracke versuchte ich, durch das von jemandem eingeschlagene Fenster zu gelangen. Es war schwer herauszukriechen. Von hinten schubste mich aber ein anderer Häftling einfach heraus. Ich fiel auf den Boden, bin aber gleich wieder aufgestanden. Eine Rauchwolke umgab mich und ich ging direkt auf den Zaun zu. Ich hatte Holzschuhe an, die mir halfen, über den Zaun zu klettern. Hinter dem Zaun war bereits ein Häftling, der mir beim Heruntersteigen behilflich war. Auf dieser Seite gab es keine Deutschen, da dichte Rauchwolken sich gebildet hatten. Plötzlich änderte sich die Windrichtung und wir wurden von den Deutschen bemerkt, die von der anderen Barackenseite aus auf uns das Feuer eröffneten. Ich sah noch einen Häftling unbekannter Nationalität zusammenbrechen. Neben mir befanden sich mehrere Häftlinge, die anderen halfen, über den Zaun zu kriechen. Fast auf allen Vieren ist es mir gelungen, etwa 50 Meter zu kriechen. Ich war sehr schwach. Als ich mich umsah, stand die ganze Baracke in Rauch und Flammen.
Der Dachstuhl begann bereits zusammenzustürzen und immer noch befanden sich Menschen in der Baracke. Ich sah Menschenkörper in gestreifter Kleidung an dem Drahtzaun hängen. Offenbar waren es Häftlinge, die erschossen wurden oder so erschöpft waren, dass sie nicht mehr weiterkamen. Ich lief weiter.
Pyotr Korshunkov, 1919 in der Sowjetunion geboren, war Soldat in der Roten Armee und geriet im Winter 1942 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Als sowjetischer Kriegsgefangener wurde er in das KZ Großrosen eingewiesen und in das Außenlager Gassen überstellt. Wie Richard Jakowski kam auch Pyotr Korshunkov im Februar 1945 in das KZ Leipzig-Thekla. Er wurde Zeuge des Massakers von Abnaundorf, das er schwer verletzt überlebte. Nach dem Krieg arbeitete er als Maler, Bildhauer und Fotograf. Pyotr Korshunkov starb 2002. Ich lag auf meiner Pritsche, als ich den Schrei »Wir brennen« hörte. Gleichzeitig bemerkte ich den Geruch von Qualm und ging zum Fenster. In diesem Moment kam es zu einer Detonation und ich verlor das Bewusstsein. Als ich zu mir kam, stand die Baracke in Flammen. Überall hörte ich Menschenschreie und Maschinengewehrsalven. Trotz meiner Verwundung und halb erstickt durch den Rauch kroch ich zum Fenster, das durch die Detonation herausgeschlagen wurde. Vor dem Fenster bildete sich ein Berg aus sich bewegenden menschlichen Körpern, die nicht ins Freie gelangen konnten. Andere krochen über diesen Berg von entkräfteten und toten Menschen in der Hoffnung herauszukommen. Über diesen Berg kroch auch ich. Jemand, der hinter mir kroch, hielt mich an den Beinen. Ich befreite mich und rutschte aus dem Fenster, das bereits in Flammen stand. Im schwarzen Rauch konnte man kaum die Umrisse von Menschen erkennen. Unter dem Kugelhagel, unter dem Schutz der dunklen Rauchschwaden, kroch ich zum Stacheldrahtzaun.
Erinnerungen von Mikhail Bintschuko. Mikhail Bintschuko wurde 1921 in der Sowjetunion geboren. Wie Pyotr Korshunkov war er Soldat der Roten Armee und kam als Kriegsgefangener in das KZ Großrosen und von dort im Februar 1945 nach Leipzig-Thekla. Da er schwach und krank war, musste er keine Zwangsarbeit leisten und blieb nach Auflösung des Lagers zurück. Bereits am 25. April 1945, eine Woche nach dem Massaker von Abnaundorf, machte er eine umfassende Aussage zu den Geschehnissen. Ich lief den Zaun entlang, die lange Seite des Zauns, zur Nordecke der Umzäunung. Mir folgten 6 oder 7 Tschechen. Dort angelangt trafen wir auf einen SS-Mann, der sofort das Feuer auf uns eröffnete. Wir liefen zurück auf die andere Seite der Baracke, hier stießen wir wieder auf Wachleute, die auf uns schossen. Wir kehrten um und liefen den Weg wieder zurück. Als ich schließlich zu der Stelle des Zauns kam, die das Nordende der Baracke mit dem äußeren Stacheldraht verbindet, fand ich ein Loch, durch das ich mit Hilfe einer Decke auf die andere Seite des Zauns kam, indem ich die Decke über den Stacheldraht warf. Außerhalb des Lagers wurde alles unter Beschuss genommen. Wir sprangen in einen Graben. Wir waren 9 in diesem Moment. Dann kam ein SS-Mann auf uns zu und schoss mit seiner Maschinenpistole aus einer Entfernung von 3 bis 4 Metern auf uns. Er tötete 2 meiner Gefährten. 5 von uns verwundete er. Dazu zählte auch ich. Ich wurde am Rücken verletzt. Wir blieben alle, bis es dunkel wurde, im Graben liegen.
Die Kriegsberichterstatterin Margaret Bourke-White war eine der ersten, die das Lagergelände in Leipzig-Thekla nach dem Massaker von Abnaundorf dokumentierten. 1904 in New York geboren, arbeitete sie seit den 1930er Jahren als Fotojournalistin, unter anderem für das von ihr mitgegründete Life Magazine. 1941 dokumentierte sie als einzige westliche Fotoreporterin in Moskau den deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Als Fotografin der US Army Air Force reiste sie mit General George Patton durch Deutschland und begleitete die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Leipzig-Thekla fotografisch. In ihren Erinnerungen Dear Fatherland, Rest Quietly beschreibt sie ihre Spurensuche nach dem Massaker von Habnaundorf.
Die ganze Tragik der KZs hat mir dann ein viel kleinerer und weniger bekannter Ort zu Bewusstsein gebracht. Am Nachmittag desselben Tages, an dem Bill Walton und ich das Rathaus aufgesucht hatten, waren wir auf der Suche nach einer Fabrik für Flugzeugersatzteile, die von der 8. Air Force Division bombardiert worden war, auch an den Rand von Leipzig gefahren. Als wir auf der Suche nach der Fabrik eine schmale Landstraße zwischen gepflügten Äckern entlang fuhren, drang ein merkwürdiger Geruch zu uns. Ganz anders als alles in unserer bisherigen Erfahrung. Wir folgten dem Geruch und sahen schließlich jenseits einer kleinen Wiese einen etwa 3 Meter hohen Stacheldrahtzaun, der seltsamerweise um einen leeren Platz gezogen schien. Wir parkten den Jeep, liefen durch ein kleines Tor hinein und standen vor einem Leichenfeld. Niemand war da, das heißt kein lebendiger Mensch. Außer dem unwirklichen Fahnenmast in einer Ecke stand nichts mehr in der Asche. Überall auf dem gespenstisch gefleckten Teppich, der die Fläche bedeckte, waren Dutzende gleichförmiger kleiner Näpfe und dazwischen immer wieder Löffel verstreut. »Schauen Sie sich all die Nägel auf dem Boden an«, sagte Bill. »Das Gebäude muss so schnell in Flammen aufgegangen sein, dass alle Nägel herausgeflogen sind.« Dann setzte er sich auf seinen Brotbeutel auf den Boden und verbarg das Gesicht in seinen Händen. Keiner von uns ahnte damals, wie schnell die Menschen zu Hause und selbst heimkehrende Soldaten anfangen würden zu sagen, vielleicht seien die Berichte übertrieben und die Deutschen gar nicht so schlimm. Aber obwohl ich nicht wissen konnte, wie rasch manche Leute zweifeln oder vergessen würden, war ich zutiefst überzeugt, dass so eine fürchterliche Untat wie diese dokumentiert werden musste. Ich zwang mich also, den Ort Stück für Stück aufzunehmen. Wahrscheinlich hatten wir dort eine Stunde Schweigen zugebracht, als etwas Unerwartetes und Rührendes geschah. Überlebende kamen zurück. Bill und ich sahen die jämmerlichsten Szenen mit an, als die paar wenigen, aus verschiedenen Richtungen kommend, sich gegenseitig erkannten und rannten, um einen überlebenden Kameraden zu begrüßen. Bis zu den Knöcheln in Gebeinen stehend, fielen sie sich in die Arme. Am Morgen, als die Amerikaner den Rand von Leipzig erreichten, hatten die Wachen Kessel mit dampfender Suppe aufgestellt, um die hungrigen armen Teufel planmäßig in den Essraum zu locken. Die Suppenschüsseln konnte man noch erkennen, als Bill und ich kamen. Nachdem die Häftlinge drin waren, hingen die SS Decken vor die Fenster, goss eimerweise entzündliches Acetat hinein, schoss mit Maschinengewehren herum und schleuderte Handgranaten in den Raum. Die Baracke muss in einer einzigen Stichflamme aufgegangen sein, aber selbst da erreichten viele Häftlinge noch die Tür. Ziemlich viele durchbrachen sogar den Zaun, aber die Gestapo hatte vorher ein paar Panzer in Stellung gebracht, die mit Hitlerjungen bemannt waren, und diese grausamen Burschen schossen die Überlebenden nieder, die über die Wiese rannten.
Charlotte Zeitschel wurde 1926 in der nördlich von Leipzig gelegenen Kleinstadt Taucher geboren. Bei Kriegsende war sie 19 Jahre alt und arbeitete als Krankenschwester in einem Hilfslazarett in Taucher. Dort versorgte sie damals 3 schwer verletzte Häftlinge, denen es gelungen war, dem sogenannten Massaker von Abnaundorf zu entkommen und nach Taucher zu fliehen. 2001 gründete Charlotte Zeitschel in Leipzig die Gedenkstätte für Zwangsarbeit. Zu diesem Zeitpunkt war dies die erste Gedenkstätte Deutschlands, die sich dem Gedenken und der Erinnerung an die Opfer der NS-Zwangsarbeit widmete. Viele Jahre leitete Charlotte Zeitschel die Gedenkstätte in Leipzig mit größtem Engagement und viel Einsatz. Am 6. Juni 2011 starb sie im Alter von 84 Jahren in Leipzig. An die letzten Kriegstage und ihren Dienst als Krankenschwester an Taucher erinnerte sie sich in einem Bericht von 1995 wie folgt. 3 Häftlinge, die es geschafft hatten, der Hölle von Abnaundorf Leben zu entkommen, kamen hilfesuchend in unser Krankenhaus. Wie sie, halb verhungert und mit schwersten Brandverletzungen, den Weg nach Taucher fanden, weiß ich nicht. Waren sie mit unmenschlicher Kraft um ihr letztes Stück Leben gelaufen? Oder es hatte sie jemand gebracht, der sich nicht vor der blau-weiß gestreiften, angesenkten Häftlingskleidung fürchtete, wie das viele Deutsche damals taten?
Ich weiß nur, dass sie dringend unsere Hilfe brauchten und bei uns Schutz suchten. Da war ein Familienvater aus Ostpreußen, ein Deutscher, der es gewagt hatte, hungernden polnischen Kindern ein Stück Brot zu reichen. Deshalb war er im KZ. Jetzt war er selbst ausgehungert und zu Tode erschöpft. In den Taschen seines Häftlingsanzuges verwahrte er ein paar trockene Kartoffelschalen, die er irgendwo aufgesammelt hatte. Er konnte nicht begreifen, dass wir ihm diese wegnehmen mussten und auch nicht, dass wir ihm seinen Hunger nur vorsichtig löffelweise stillen konnten, bis sein ausgetrockneter, geschrumpfter Magen wieder fähig war, richtige Nahrung aufzunehmen. Nur so konnten wir ihm eine Chance zum Überleben einräumen. Mit ihm kam Pierre, ein junger französischer Arbeiter. Beide wurden nach wenigen Tagen in das Krankenhaus St. Georg nach Leipzig gebracht, weil unser Haus für die Behandlung der schweren Verbrennung nicht eingerichtet war. Trotz vieler Nachforschung in späteren Jahren konnte ich leider nie erfahren, ob sie überlebten und in ihre Heimat zurückkehren konnten. Willi, ein junger, intellektueller Belgier, war der dritte Abnauendorfer, der unsere Hilfe suchte. Außer seinen Brandwunden war er an Typhus erkrankt. Die Ansteckungsgefahr gestattete nicht, dass er in unserer Obhut blieb. Schweren Herzens begleitete ich ihn in ein provisorisch eingerichtetes Seuchenkrankenhaus auf dem Gelände der Hasag in Leipzig. Niemand glaubte damals, dass dieser geschwächte Patient eine solche Krankheit überstehen würde. Am allerwenigsten unser Willi selbst. Dabei wollte er doch so gern in seine Heimat, zu seinen Eltern zurückkehren. Die Hoffnung gab ihm Kraft zu überleben.
Leipzig, 18. April 1945. Kriegsende und Massaker von Abnauendorf. Ein Audio-Feature der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, April 2020. Wir danken allen Beteiligten und Josephine Schmidt für die musikalische Rahmung.